SRF 3.
Banken im Visier. Die Wettbewerbskommission nimmt UBS, CS und ein paar weitere Banken unter die Lupe.
Wir haben Hinweise darauf, dass Wechselkurse im Devisenhandel manipuliert worden sind,
sagt der Direktor der WEKO. Wiedergutmachung für Verdingkinder. Eine Initiative verlangt, dass die rund 20.000 schwer betroffenen Opfer entschädigt werden. Keine Lizenz mehr zum Töten. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag verbietet Japan den Walfang zu wissenschaftlichen Zwecken. Das Wetter am Nachmittag und Morgen mit Schleierwolken, meist sonnig. Es wird wieder 19 bis 22 Grad warm. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Die Schweizer Grossbanken UBS und CS, die Zürcher Kantonalbank, die Bank Julius Baer und ein paar große ausländische Geldinstitute haben möglicherweise geschummelt. Sie sollen, so lautet der Vorwurf der WEKO, der Wettbewerbskommission, die Wechselkurse manipuliert haben. Evelyn Kobler, was sollen die Banken denn da ganz genau Unlauteres getan haben?
Der Vorwurf steht im Raum, dass sich eben Händler von diesen Banken abgesprochen haben, dass sie zum Beispiel geheime Informationen ausgetauscht haben über anstehende Devisenkäufe oder Verkäufe, sei es im Euro, Dollar, Franken oder Yen oder in welchen Währung auch immer, dass sie probiert haben sollen, in einer bestimmten Währung dann zusammenzuspannen, wenn sich ihre Interessen gedeckt haben, also da den Kurs ein bisschen nach oben zu lupfen oder ein bisschen zu drücken, je nachdem, was der Bank dann gerade mehr genützt hat an diesem Tag. Da geht es wahrscheinlich dann jeweils um die zweite, dritte Stelle hinter dem Komma. Aber weil eben in diesem Devisenhandel derart riesige Summen gehandelt werden, kann da an mehreren Tagen und über die Jahre hinweg eben doch auch schön was zusammenkommen für die Bank. So zumindest der Verdacht.
Jetzt hatten wir 2012 den Libor-Skandal. Da haben Banken die Zinssätze manipuliert. Jetzt offensichtlich bei den Devisen. Ist der Fall in seiner Dimension vergleichbar?
Noch weiß man wenig, zum Beispiel eben, wie viel die Banken allenfalls verdient haben sollen, wer allenfalls geschädigt wäre bei den Kunden. Aber es gibt ganz klar Parallelen. Eben, es steht der Verdacht im Raum von unlauteren Absprachen in einem wichtigen Geschäft, in einem grossen Geschäft. Und international ermitteln so ziemlich alle wichtigen Behörden. Also insofern durchaus vergleichbar mit dem Libor-Fall.
Wie sind denn die Untersuchungsbehörden den Banken überhaupt auf die Schliche gekommen? Hat da irgendwer gepetzt?
Es wird gemunkelt, dass da wieder die UBS Kronzeugin gewesen sein soll. Das wird aber von nirgendwo bestätigt. Wenn, dann wäre es ähnlich wie beim Libor-Fall, dass die UBS mitgemischt hat und dann aber anschließend ausgepackt hat und so auf Strafminderung hofft. Bestätigt, wie gesagt, ist noch nichts. Da ist noch vieles im Dunkeln und das kann auch noch dauern. Die WEKO zum Beispiel geht davon aus, dass ihre Untersuchung, die sie jetzt gestartet hat, 18 Monate locker mal dauern kann.
Also jetzt wird da untersucht, aber wenn sich der Verdacht von WEKO erhärtet, was für Konsequenzen könnte das haben für die Banken?
Die WEKO kann vor allem Geldsanktionen verhängen. Also Ziel davon ist, dass das Manipulieren von Devisenkursen, das darf sich für die Bank am Ende des Tages nicht gelohnt haben, dass da allfällige Gewinne abgeschöpft oder zurückgefordert würden. Das kann die WEKO. Die FINMA könnte dann gleichzeitig auch bei ihren Untersuchungen aufsichtsrechtliche Maßnahmen verhängen, zum Beispiel bessere Kontrollen oder sowas einfordern. Die milliardenschweren Bußen, die im Libor-Fall für die grossen Schlagzeilen gesorgt haben, die dürften dann aber allenfalls eher von den ausländischen Behörden kommen.
Besten Dank für diese Informationen. Das war Evelyn Kobler von der SRF Wirtschaftsredaktion. Und nun gleich zu den Nachrichten, die hat heute Kevin Gehans.
Auf dem Berner Bundesplatz sind am Morgen mehrere Dutzend ehemalige Verdingkinder und Opfer fürsorgerischer Zwangsmaßnahmen zusammengekommen. Sie unterstützen die sogenannte Wiedergutmachungsinitiative, die ein überparteiliches Komitee heute lanciert hat. Die Initiative fordert, dass ein Fonds von 500 Millionen Franken eingerichtet wird. Dazu Initiant Guido Flori.
Wir möchten diese Menschen nicht reich machen, wir möchten aber, dass ein Zeichen gesetzt wird und dieses Unrecht endlich anerkannt wird. 500 Millionen, das sind bei 20.000 Opfern, ist das ein Betrag, der sicher verhältnismäßig wäre.
Die schwer betroffenen Opfer würden damit durchschnittlich 25.000 Franken Entschädigung erhalten. Ein mutmaßlicher Drogendelinquent wird nicht von der Schweiz an Italien ausgeliefert, auch wenn die italienische Justiz dies verlangt hatte. Das hat das Bundesstrafgericht entschieden in einem Urteil, das jetzt öffentlich geworden ist. Die Haftbedingungen in Italien seien menschenrechtswidrig, so das Bundesstrafgericht. Missstände seien verbreitet. Eine Auslieferung sei erst möglich, wenn der italienische Staat schriftliche Garantien gewähre. Für Schweizer Buschauffeure im öffentlichen Verkehr gilt ab morgen ein Mindestlohn. Fahrerinnen und Fahrer ohne Berufserfahrung sollen einen Einstiegslohn von 58.300 Franken im Jahr erhalten. Das hat das Bundesamt für Verkehr festgelegt. Dies entspricht einem Monatslohn von knapp 4.500 Franken. Busunternehmen, die mit Steuergeldern finanziert werden, müssen diesen Mindestlohn einhalten. 450 Menschen haben im vergangenen Jahr die Sterbehilfe der Organisation Exit in Anspruch genommen. Das sind 100 mehr als im Vorjahr, wie Exit mitteilt. Ein Grund für die Zunahme sei die deutliche Alterung der Gesellschaft. Am häufigsten entschieden sich Menschen für den begleiteten Freitod, die an Krebs erkrankt seien oder an chronischen Schmerzen litten. Japan muss seine Jagd auf Wale in der Antarktis vorerst einstellen. Das hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag entschieden. Die Richter hielten in ihrem Urteil fest, die Wale würden nicht für Forschungszwecke gefangen, wie dies Japan beteure. Australien hatte Japan vor dem Internationalen Gerichtshof angeklagt. Der Verdacht, Japan fange die Wale aus kommerziellen Gründen, der Fang sei damit illegal. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.452 Punkten plus 1,0%. Der Euro wird zu 1.21,96 gehandelt, der Dollar zu 88,44 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag ist es mit Schleierwolken meist sonnig. Auch morgen bleibt es sonnig. Am Jura und an den Voralpen bilden sich Quellwolken. Die Temperatur steigt beidseits der Alpen auf 19 bis 22 Grad.
Info 3 Mittag.
Wenn eine Partei 11 von ihren 25 Sitzen verliert, dann kann man von einer veritablen Schlappe sprechen. Passiert ist es der BDP des Kantons Bern. Bei den gestrigen Parlamentswahlen ist die Partei regelrecht abgestraft worden. Was ist los bei der BDP? Ist Bern ein Einzelfall oder verschwindet die noch junge Partei, die sich als SVP-Alternative gut in Szene setzen konnte, schon bald wieder in der Versenkung? Elisabeth Pestalozzi ist der Frage nachgegangen.
Mit einer solchen Niederlage hat keiner gerechnet in der BDP. Entsprechend lang sind die Gesichter heute bei der BDP-Vertreterin und ihren Kollegen im nationalen Parlament. Die Berner Nationalrätin Ursula Haller sagt, sie sei
tief traurig und ein bisschen schockiert.
Und Lorenz Hess, ebenfalls Berner Nationalrat und Vizepräsident der Partei, konstatiert:
Das ist nahe am Debakel und dementsprechend gilt es, mit sich selber und der Situation schonungslos und hart ins Gericht zu gehen.
Ins Gericht geht am Tag 1 nach der großen Schlappe, wie er selbst sagt, der Präsident der BDP, der Glarner Martin Landolt, zuerst mit der bernischen Kantonalpartei.
Möglicherweise ist es den Bernern in den letzten 4 Jahren nicht optimal gelungen, ihre konservative Herkunft abzulegen und sich klar als Mittepartei zu positionieren.
Doch das sei nicht bloß das Problem der Berner BDP. Vor einer solchen Niederlage seien auch die anderen Kantonalparteien nicht gefeit, so der Tenor unter den Parlamentariern. In den Gründerkantonen Graubünden und Glarus stehen demnächst Wahlen an. Nein, das Problem der Berner sei auch das Problem der nationalen BDP, konstatiert zum Beispiel Ursula Haller. Viele hielten die BDP noch immer für die brave kleine Schwester der SVP. Zu unscharf sei das Profil der noch jungen Partei. Dies im Gegensatz zur anderen Neumittepartei, der GLP.
Die Grünliberalen sind für mich ein ganz gutes Beispiel, die ja gewonnen haben, die ein viel schärferes Profil haben als wir. Man weiß, sie stehen für Ökologie ein, ganz konsequent.
Das müsse auch die BDP in Zukunft wieder tun. Einst als Atomausstiegspartei stark, werde sie heute nicht mehr als solche wahrgenommen, stellt auch Lorenz Hess fest.
Ich denke, diese Mittellinie zu finden, ist die Herausforderung, oder diese Mittellinie wieder zu finden.
Nur so habe die BDP bei den nationalen Wahlen in 1,5 Jahren eine Chance. Nur so habe sie auch eine Chance, ihre Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf zu behalten. Auf die Frage, ob man dafür nun nicht doch mit einer Partei am ehesten mit der CVP fusionieren müsse, schütteln alle Angesprochenen den Kopf. Nein, eine enge Zusammenarbeit, so wie man sie nun eben beschlossen habe, die müsse reichen.
Info 3 Mittag.
Einen Arztbesuch konnten sich in den USA viele Menschen bis jetzt nicht leisten. Das ändert sich mit der Gesundheitsreform von Präsident Obama. Noch bis heute kann sich anmelden, wer bisher keine Krankenversicherung hatte. Wer sich die Versicherung nicht leisten kann, erhält Unterstützung. Für viele ist dies eine ganz neue Erfahrung. USA-Korrespondent Beat Soltemann berichtet aus dem 600 Seelendorf Martin im Osten von Kentucky.
Ziesel ist Handwerker, ein Mann für alle Fälle, arbeitet im Moment als Hauswart. Heizungen oder Türfallen, alles kein Problem für Ziesel.
I can do basically anything, except I can't work on the new car, I can't do that.
Bloß die neuen Autos, die könne er nicht reparieren. Und was er ebenfalls nicht selber reparieren kann, ist seine Gesundheit. Ziesel hat Probleme mit dem Herz und seit Jahrzehnten keine Krankenversicherung. Wenn's zu schlimm wurde, ging er in den Notfall. Die Rechnungen sind noch immer nicht bezahlt. Am Ende ging er nicht mal mehr dorthin.
I just decided not to go no more. I just tough it out and I say whatever's gonna happen.
Aussitzen, aushalten, was auch immer passiert. Seit kurzem jedoch ist alles etwas anders. Ziesel ist nämlich versichert. Obamas Gesundheitsreform macht's möglich. Die sieht eine Ausdehnung der staatlichen Krankenkasse Medicaid vor. Neu dürfen sich dort auch Leute anmelden, die zwar Geld verdienen, aber immer noch zu wenig, um sich die Krankenkasse aus der eigenen Tasche leisten zu können. Nicht alle Bundesstaaten machen mit. Kentucky jedoch ist dabei, will 300.000 ärmere Menschen versichern. Im kleinen Dorf Martin, im strukturschwachen Osten des Staates, profitieren bereits einige Bewohner von der Änderung des Gesetzes. Hazel Green ist Krankenschwester im Ort. Sie sagt:
Now you go to the doctor, you don't think people are looking at you like there's something wrong because you got insurance. You know, before you always go in and say, no, we don't take self-pays, I'm sorry.
Früher habe man auf diese Leute herabgeschaut und sie seien nicht oder nur schlecht von Ärzten behandelt worden. Nun sei das alles anders.
Info 3 am Montagmittag. Online gibt's uns unter srf.ch. Verantwortlich und im Studio heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.